Erstens, der Mann als Haupt der Frau. Ich lese dazu uns den Text aus Epheser Kapitel 5, die Verse 21 bis 24. Und wir haben ja letztes Mal schon diesen Text gehört. Und auch in der nächsten Woche wird es da nochmal vertieft drum gehen. Ich werde nur einen Punkt aus diesem Text herausgreifen. Nächste Woche werden wir mehr über die Ehe auch insbesondere hören. Und da heißt es, ordnet euch einander in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als des Leibes Heiland. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Paulus spricht in Vers 22 zuerst die Frauen an. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau. In 1. Korinther 11, Vers 3, da schreibt Paulus etwas Ähnliches. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, des Christus Haupt aber Gott. Schauen wir uns zunächst an, was Haupt überhaupt bedeutet. Paulus gebraucht hier ein sehr passendes Bild für Mann und Frau. Und zwei Dinge lassen sich ableiten. Erstens, wie der Kopf für den Körper sorgt. Im Kopf läuft alles zusammen. Wenn meine Hand sagt, es tut weh, Kopf, mach was, dann muss der Kopf sagen, ja, was jetzt als nächstes zu tun ist. Genauso soll auch der Mann für die Frau Verantwortung übernehmen. Er soll für die Frau sorgen, sie schützen. Dazu gehört zum einen die materielle Versorgung, die Sorge um das geistliche Wohl, um das seelische Wohlbefinden. Dazu gehört aber auch, dass er die Dinge, die seine Frau macht, zum Beispiel im Haushalt, anerkennt, sie würdigt, ihr dafür Danke sagt. Es gehört dazu, dass er seine Frau nicht ohne Not in die Berufstätigkeit drängt. Zweitens, der Mann hat auch Verantwortung für die Familie, besonders im geistlichen Bereich. Die Erziehung der Kinder wird oft auf die Frau an die Frau abgegeben. Nein, ihr lieben Väter, das ist auch eure Aufgabe. Seid ihr Männer eine geistliche Stärkung für eure Frauen, ein Trost? Seid ihr Vorbilder für eure Kinder, insbesondere für die Buben? Sehen sie, dass ihr liebevoll mit euren Frauen umgeht? Dass ihr taktvoll, freundlich mit anderen Frauen umgeht? Wie redet ihr über Frauen, über das andere Geschlecht? Drittens hat der Mann auch eine Verantwortung für das Wohl der Gesellschaft. Wir schimpfen schnell, leicht über die da oben, über die Politiker. Aber wie sieht es mit Gebet aus? Das bedeutet nicht, dass man Fehlentwicklungen klar beim Namen nennt. Und wir werden nachher auch noch einiges anschauen und darauf zurückkommen. Der Mann ist in seiner Verantwortung gegenüber dem weiblichen Geschlecht leider immer wieder schuldig geworden. Er ist dieser Verantwortung nicht nachgekommen. Ein Beispiel. Er ist nicht gegen die Bloßstellung der Frau eingetreten. Die gesetzliche Freigabe der Pornografie erfolgte größtenteils auf Drängen der Männer. Das war 1975. Ich habe nachgeschaut. In Deutschland war es 1975. Ich glaube, in Österreich auch 1975. Der Mann soll also Verantwortung für die Frau übernehmen. Gott will die Frau durch den Mann führen. Zweitens zeigt uns das Bild von Kopf und Körper diese untrennbare Einheit, diese Verbindung. Mann und Frau sind eine Einheit. Da hat kein Pascha-Denken Platz. Hauptsache meint also nicht, der Mann sitzt in der Kommandozentrale und diese Kommandozentrale ist manchmal so ein Quadratmeter groß etwa, so der Fernsehsessel. Und dann sagt er diese drei Aufforderungen, geh mal, mach mal, hol mal. wisst ihr, ne? Geh mal zum Kühlschrank, mach mal die Tür auf und hol mir mal ein Bier. Es meint auch nicht, der Mann hat den höchsten Rang inne. So, das ist, steckt ja eigentlich in dem Wort Haupt schon drin, in unserer Sprache. Haupt- und Nebenstraßen, Haupt- und Nebensache. Und dahinter steckt oftmals die Vorstellung von Macht und auch Bedeutung. Hauptsein heißt also für verheiratete Männer Verantwortung übernehmen für die Frau, für die Familie, auch für in der Gemeinde, für die Gesellschaft. Aber auch unverheiratete Männer haben eine Verantwortung. Diese Verantwortung ergibt sich allgemein für alle Männer aus 1. Mose 2, Verse 15 bis 17. Und da heißt es: Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Gottes Gebote gingen an den Mann noch vor der Erschaffung der Frau. Die Verantwortung für die Schöpfung, die geistliche Verantwortung zum Gehorsam Gott gegenüber. Nach dem Sündenfall, da rief Gott zuerst den Mann: Adam, wo bist du? Er zog ihn zuerst zur Rechenschaft. Er hatte die Verantwortung, auch wenn vielleicht Eva zuerst nach der Frucht gegriffen hatte. Er hatte die Verantwortung. Insgesamt lässt sich festhalten, der Mann ist zur Verantwortung gerufen, liebevoll. Wir werden nächste Woche noch mehr davon hören, was es wirklich auch bedeutet, dass der Mann seine Frau lieben soll. Also liebevoll, mit Hingabe, Leidenschaft und Einsatz. Aber er kann dies immer nur in der Abhängigkeit von Jesus, nur mit Hilfe des Herrn. Ich bin zum Schluss gekommen, Hauptsein meint also eine dienende Leiterschaft. Hauptsein ist eine dienende Leiterschaft, den Dienst an der Frau im Blick. Zweitens, die Frau als Hilfe des Mannes. Und ich lese uns aus 1. Mose, Kapitel 2, Vers 18 und Vers 21 und 22. Da heißt es: Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Vers 21, da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau. Und er brachte sie zum Menschen. Gott sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen. Schauen wir uns an, was Hilfe bedeutet. Das hebräische Wort beschreibt manchmal die Hilfe von Menschen, aber meistens beschreibt es die Hilfe von Gott. Im Alten Testament gibt es ganz viele Stellen, wo Gott als Helfer beschrieben wird. Ein Beispiel, Psalm 33, Vers 20. Unsere Seele harrt auf den Herrn, also hofft, vertraut auf den Herrn. Er ist unsere Hilfe und unser Schild. Hilfe meint einen unterstützenden Beistand. Und das ist interessant. Als Beistand, als Helfer, Tröster, wird der Heilige Geist bezeichnet. Hilfe ist eine seiner Kernaufgaben. Wie können wir da hingeben und es wagen und so überheblich tun und sagen, das ist ja eine minderwertige oder zweitklassige Aufgabe der Frau. Es ist Gottes Kernaufgabe. Gott schuf die Frau als Hilfe, als Unterstützung. Und das ist zugleich auch eine Absage an den vollkommenen Menschen. Der autonome Mensch, der keine Hilfe braucht oder es zumindest meint. Aber genau das wird ja heute propagiert, das wird vorgelebt, das wird gefordert. Sei stark, sei autonom, mach dein Ding, sei du selbst, mach, was du willst. Wie in der Werbung, the future is yours, glaub an dich. Ja, glaubt an euch, nur fest genug, dann wird's klappen. Nein. Der Mann ist in der Ehe auf die Hilfe seiner Frau angewiesen. Gott will dem Mann durch die Frau helfen. Es liegt an uns Männern, dies zu erkennen, den Stolz abzulegen, Hilfe anzunehmen, Hilfe wertzuschätzen. Wie kann eine Frau ihrem Mann helfen, eine Hilfe sein? Sie kann ihm zur Seite stehen mit Rat und Tat. Sie kann ihn liebevoll korrigieren, wenn er auf Abwägen ist oder wenn er in der Gefahr steht, falsche Entscheidungen zu treffen. Sie kann ihm liebevolle Zuwendung und häusliche Geborgenheit schenken. Wenn ich abends vom Dienst nach Hause komme, dann denke ich manchmal, boah, das ist doch schön, dass du ein Zuhause hast, dass du weißt, wo du hingehörst. Sie kann ihn auch an seine Verpflichtung für seine Familie erinnern. Wisst ihr, was oft das Problem von uns Männern ist? Bin ich schon zu weit? Nee. Entschuldigung, noch einmal zurück. Ein großes Problem von uns Männern ist die Ballonfahrt. Wir sind mit unserem Ballon in irgendeiner schönen Gegend unterwegs. Wir sind mit unseren Gedanken ganz woanders. Und ich als Phlegmatiker merke das auch immer wieder. Ich bin irgendwie abwesend und meine Frau holt mich dann ziemlich unsanft runter. Ich weiß nicht, schießt sie in den Ballon rein? Nein, so ist sie auch nicht, aber sagst du nichts dazu? So, was, wie, wo? Wenn die Kinder gerade mal wieder respektlos sind oder aufmüpfig und ich bin irgendwo mit meinen Gedanken sonst wo. Sagst du nichts dazu? Okay, ja, jetzt bin ich irgendwie wieder dran. Dann muss gehandelt werden. Der Ballon muss am Boden bleiben. Leider. Nein, gut so. Und dann muss ich einschreiten, ihr zur Seite stehen. Ballonfahrt ade. Würde ich irgendwie, also die echte Ballonfahrt, die würde ich wirklich gerne mal machen, aber die ist so schweineteuer. Also, die Frau kann den Mann unterstützen in seiner geistlichen Verantwortung, in der Familie, in der Ehe, in der Gemeinde, in der Gesellschaft. Aber auch für die Frau gilt dasselbe wie für den Mann. Das geht nur in absoluter Abhängigkeit von Jesus. Nur mit seiner Hilfe. Hilfe sein meint somit eine dienende Unterstützung. Ein dritter Punkt. Mann und Frau als Ebenbilder Gottes. Bei den ersten beiden Punkten war der Schwerpunkt bei verheirateten Paaren. Dieser Punkt gilt mehr für Mann und Frau allgemein, unabhängig von ihrem Stand. Und ich lese uns dazu aus 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und so weiter und so weiter. Vers 27. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Vers 31. Und es geschah so, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Zuerst fällt auf, dass Gott nicht zu sich selbst sprach und sagte, ich will jetzt mal Menschen machen. Er sagte, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Wir sehen schon hier bei der Schöpfung, es ist der dreieinige Werk am Gott. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist wirken auf wunderbare Weise zusammen. Wir haben einen Gott der Ordnung. Und wir haben letzte Woche schon in der Predigt von Wilfried gehört, von der Ordnung in der Dreieinigkeit. Der Sohn ordnet sich freiwillig dem Vater unter. Der Heilige Geist ordnet sich dem Vater und dem Sohn unter. Und es besteht kein Neid in dieser Einheit. Es ist eine wunderbare Einheit. Sie ergänzen sich in ihren Aufgaben. Unser Gott ist ein Gott der Ordnung. Unser Gott ist ein Gott der Beziehung. Und wenn Gott den Menschen zu seinem Bild erschaffen hat, dann hat er den Menschen auch zur Beziehung hin geschaffen. Der Mensch ist nicht für sich selbst, sondern für den anderen geschaffen. Das gilt für alle Menschen. In besonderer Weise natürlich auch in der Ehe. Aber das gilt zunächst für alle Männer, für alle Frauen. Wir sind also für die Beziehung zu anderen Menschen geschaffen. Und besonders sind wir natürlich zur Beziehung mit unserem Schöpfer geschaffen. Darum geht es zuerst. Und darum ist auch das Single-Sein keine zweitklassige Lebensform. Es geht immer zuerst um Beziehung des Menschen zu unserem Herrn, zu unserem Schöpfer. Jede menschliche Gemeinschaft hat nur einen vorläufigen Sinn, einen hinweisenden Charakter. Es geht darum, dass wir Gemeinschaft einüben, solange wir hier auf der Erde sind. Unser Leben hier auf der Erde ist wie ein Trainingscamp. Vergesst Dschungelcamp. Unser Leben ist ein lebenslanges Trainingscamp, einüben auf die Ewigkeit, vorbereiten auf die Gemeinschaft mit unserem Herrn, wenn wir in Ewigkeit in seiner Herrlichkeit sein werden. Ehe, Familie, Freundschaft, Bekanntschaft sind also vorläufige und vorletzte Werte. Die Bindung darf nicht an den Stand erfolgen. Ich darf mich nicht an meine Ehe, an meinen Partner klammern. Als Single darf ich mich nicht an meine Unabhängigkeit klammern und sagen, wie toll es ist. Sondern wir haben alle gemeinsam, dass wir uns an Jesus klammern, dass wir uns an Jesus festhalten. Es ist ganz entscheidend, ob du jetzt Single bist, ob du verheiratet bist. Hast du deinen Ankerplatz in Jesus Christus schon gefunden? Hast du dein Leben festgemacht bei diesem Jesus, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben? Das ist das alles Entscheidende. Das steht über allem. Und alle anderen Formen, wie Ehe, wie Freundschaft, Kameradschaft, sollen darauf hingehen. Das sehen wir gleich. Du bist so, wie du geschaffen bist. Jetzt als Mann oder als Frau, jetzt in der Ehe oder als Single. Du bist kein Produkt des Zufalls. Du bist ein Produkt der liebevollen Fürsorge und der Weisheit Gottes. Und wenn der Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist, dann soll er damit Gottes Wesen widerspiegeln. Am Menschen soll erkennbar sein, wer Gott ist und wie Gott ist. Gott hat in Mann und Frau zwei seiner Hauptwesensmerkmale hineingelegt. Gott ist unser, also Hauptsein, Gott ist unser Leiter, Hilfe sein, Gott ist unser Helfer. Diese Wesenszüge Gottes sollen im Mann und in der Frau sichtbar werden. Und da sind wir wieder bei Epheser Kapitel 1, Vers 12. Da heißt es, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. Damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien. Wir sind also geschaffen, damit wir unseren Schöpfer verherrlichen, ihm durch unser Leben die Ehre geben, ihn durch unser Leben verherrlichen, egal in welchem Stand wir sind. Mann und Frau sind in Gottes Bild gleichwertig geschaffen. Wir Menschen haben was anderes draus gemacht. Sagt, Hauptsein heißt herrschen. Hilfe sein heißt Sklave sein. Nein, so ist es nicht. Mann und Frau sind in Gottes Bild gleichwertig geschaffen, aber sie sind verschieden, sie sind nicht gleichartig. Genau das macht uns die Gender-Ideologie heute immer wieder bewusst. Das heißt, sie will uns das einreden, dass sie nicht verschieden sind. Wir kommen nachher noch darauf zurück. Mann und Frau sind verschieden. Der Mann ist aus der Erde geschaffen und er hat von Gott Aufgaben mit mehr Sachweltbezug erhalten. Also zunächst sollte er erstmal die Tiere benennen, das ist geistige Arbeit. Dann sollte er sich auch um die Erde kümmern, sie bebauen, Nahrung erwerben. Das ist mehr die körperliche Arbeit. Und wir sehen auch da, körperliche und geistige Arbeit stehen auf einer Ebene. Sind beide gleich wert. Die Frau ist aus dem Mann geschaffen, aus der Rippe. Sie hatte von Gott Aufgaben mit mehr Personenbezug erhalten. Schwangerschaft, Mutterschaft. Das ist auch der Grund, warum viel mehr Frauen in sozialen Berufen arbeiten als Männer. Mann und Frau als Ebenbild Gottes geschaffen. Ein letzter Punkt. Die Auflehnung gegen Gottes Ordnung. Das, was wir bisher gehört haben, wird von unserer Gesellschaft belächelt, als rückständig angesehen, als überholt, längst überholt. Und dabei handelt es sich hier um eine Schöpfungsordnung. Und wenn es wirklich eine Schöpfungsordnung ist, die von unserem Schöpfer erdacht ist, dann steht sie über jeder Kultur. Denn zu Beginn der Schöpfung, da gab es noch keine Kulturen. Das heißt, sie ist zeitlos gültig. In unserer Gesellschaft herrscht eine totale Auflehnung gegen diese Ordnungen für Gottes für Mann und Frau. Eine totale Umkehrung. Die Umkehrung von Gottes Geschlechterordnung. Sie bedeutet für Mann und Frau letztlich eine Abkehr, eine Hinwendung an das Böse, eine Preisgabe an das Böse. Und das war schon im Garten Eden so. Adam und Eva dachten, wir wissen doch schon selber, was gut ist für uns. Wir gehen unseren Weg selber. Und sie zeigten fehlendes Vertrauen und fehlenden Gehorsam Gott gegenüber. Genauso ist es heute. Ich möchte manche Dinge ansprechen, aber ich möchte nicht zu weit ins Detail gehen. Dafür reicht die Zeit einfach nicht. Und mein Fokus sollte heute mehr auch auf dem Positiven liegen, als die negativen Dinge in unserer Welt zu benennen. Zu nennen ist zunächst der Feminismus. Die Frauenbewegung vor dem Ersten Weltkrieg, die hatte eine Gleichstellung der Frau mehr im gesellschaftlich-politischen Rahmen im Sinn. Es ging um Recht auf Bildung. Es ging um Frauenwahlrecht, Dinge, die wir heute für selbstverständlich halten. Wir sehen heute aber in unserer Gegenwart ein ganz anderes Bild, einen aggressiven Feminismus, der die völlige Zerstörung aller traditionellen Werte zum Ziel hat. Aller traditionellen Vorstellungen von Mann und Frau. Es geht um Auflösung familiärer Strukturen. Und das Ziel dabei ist eine neue Welt mit einem neuen Menschen. Natürlich ohne Gott. Gott hatte am Ende der Schöpfung gesagt, siehe, es war sehr gut. Prädikat Note 1. Der Feminismus heute lehrt, schlecht, alles schlecht. Wenn überhaupt noch an Gott geglaubt wird, deine Welt ist schlecht, deine Ordnung und Ideen vom Menschen sind schlecht. Aber wie sollen denn diese traditionellen Werte, Vorstellungen zerstört werden? Wie soll das gehen? Schauen wir uns das Schritt für Schritt an. Da habe ich eine Frage an euch. Wie kann man eine Gesellschaft auf lange Sicht verändern? Wie kann man eine Gesellschaft auf lange Sicht verändern? Genau, indem man die Kinder prägt. Indem man die Kinder mit einer gewissen Ideologie prägt. Und hier ist es die sogenannte Gender-Ideologie. Gender kommt aus dem Englischen und meint das soziale Geschlecht. Es wird behauptet, Männer und Frauen wurden ihre Rollen antrainiert, anerzogen. Und dabei wird oftmals sogar über biologische Gegebenheiten und Unterschiede drüber gegangen. Bisher prägende Geschlechterrollen sollen aufgelöst werden. Sexualität, Lebensstil, Form der Partnerschaft und sogar das Geschlecht sollen frei gewählt werden können. Also wenn mir in 3 Jahren einfällt, ich bin eine Frau, dann bin ich auf einmal eine Frau. Die Kinder sollen möglichst früh mit dieser Ideologie geprägt werden, konfrontiert werden, auch schon im Kindergarten. Okay, das war der erste Schritt. Wie kann man Kinder prägen? Zum einen, indem man die Lehrer entsprechend ausbildet und zweitens, indem man die Kinder auch wirklich zur Verfügung hat. Also möglichst früh im Alter und möglichst lange am Tag. Ja, wie kann man die Lehrer entsprechend ausbilden? Indem man entsprechende Gesetze erlässt. Wie zum Beispiel der Erlass zur Sexualaufklärung in den Schulen. Ich glaube, 2015 ist er gekommen. Weiß jetzt nicht mehr genau, in Österreich. Wie kann man die Kinder in jungen Jahren und zeitlich lange bekommen? Zunächst einmal, indem man den Frauen einredet, jegliche Hausarbeit ist wertlos, zweitrangig. Indem man den Frauen das so richtig mies macht. Dann, indem man Frauen unter Druck setzt, sobald sie, also dass sie nach der Schwangerschaft möglichst bald wieder in Vollzeit arbeiten gehen. Dann, dass Frauen aufgefordert werden, abzutreiben. Ist doch okay heute. Und zu dem Ganzen kommt natürlich noch eine breite Förderung der Homosexualität und eine breite Unterstützung durch die staatlichen Medien, die völlig auf dieser Gender-Ideologie reiten. Und das wird von entsprechenden Interessengruppen und Verbänden, die oftmals eine kleine Minderheit sind, aber dafür umso lauter sind, lautstark gefordert und auch genutzt. Dazu kommt, dass der Gegner schnell mundtot gemacht wird. Eine echte Atmosphäre von Toleranz, Gesprächsbereitschaft gibt es in diesem Bereich nicht mehr. Man kann also festhalten, das staatliche Erziehungsprogramm, das Umerziehungsprogramm, läuft schon in vollem Gange. Darum sind wir gefordert als Christen. Wir sind herausgefordert, in unserer heutigen gottlosen Welt wirklich zu leben, als Lichter. Wir müssen uns folgende Fragen stellen. Inwieweit wollen wir es zulassen, dass unsere Kinder mehr und mehr von fremden Personen geprägt werden? Zweitens, inwieweit wollen wir uns in unserer Berufsausübung von gesellschaftlichen Zwängen und vom gesellschaftlichen Druck oder auch von unseren eigenen materiellen Wünschen leiten lassen? Drittens, inwieweit wollen wir unsere Verantwortung selber wahrnehmen und unsere Kinder selber auch mit biblischen Werten prägen? Die Zeit, die wir in jungen Jahren unserer Kinder verlieren, die holen wir nie wieder rein. Denn in jungen Jahren werden unsere Kinder geprägt für ihr Leben. Lasst uns gemeinsam aufstehen gegen die Umkehrung von Gottes Schöpfungsordnung, gegen diese Ideologie, die auf Zersetzung unserer Gesellschaft ausgelegt ist, ohne es zu merken. Lasst uns eintreten für die biblische Schöpfungsordnung, egal in welchem Stand wir leben. Ich komme zum Schluss. Gott hat Mann und Frau gleichwertig, aber nicht gleichartig geschaffen. Der Mann ist das Haupt der Frau. Haupt sein bedeutet Verantwortung übernehmen. Es meint eine dienende Leiterschaft. Die Frau ist die Hilfe des Mannes. Sie soll ihn in seiner Verantwortung unterstützen. Hilfe meint dienende Unterstützung. Und ich sehe diesen Schlüssel wirklich in diesem Dienst, gemeinsamen Dienst am anderen. Denn nur dann kann es funktionieren. Wenn jeder nur auf sein Recht pocht, dann kann es nicht funktionieren. Gemeinsam sollen Mann und Frau Gottes Wesen widerspiegeln, zu seiner Ehre in dieser Welt leben. Mann und Frau sind als Ebenbild Gottes geschaffen. Das heißt, unabhängig vom Stand, ob man jetzt in der Ehe lebt oder nicht verheiratet ist. Es gilt immer, wir sollen etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Diese Ordnung Gottes, die waren schon immer umkämpft und sie sind auch in unserer Zeit in einem besonderen Maße umkämpft. Darum lasst uns gemeinsam als Männer und Frauen in unserem jeweiligen Stand zu Gottes Ehre leben, indem wir seine Ordnungen ernst nehmen. Amen.